Ja, liebe Gäste, liebe Geschwister, liebe Kinder, endlich ist Heiligabend. Endlich ist Heiligabend. Hoffentlich ist alles vorbereitet. Wenn wir nach Hause kommen, erwarten die Kinder heute schon Geschenke? Heute gibt es Geschenke? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die Erwachsenen ein gutes Essen. Und wir freuen uns hoffentlich alle auf einen schönen Abend. Ich habe ganz viele Weihnachtsmails bekommen, da stand dann drauf, wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest. Was auch immer besinnlich sein mag, ich interpretiere das mal als nachdenklich, aber ich weiß nicht, ob wir so viel nachdenken. Erstaunlicherweise waren es meistens Geschäftskunden, die mir das geschrieben haben. Besinnlich, besinnliche Weihnachten. Ich möchte heute Nachmittag darüber sprechen, dass auch von Gottes Seite alles bereit ist, was auch immer wir so in unserem Herzen haben, wo auch immer wir stehen, wie es auch immer aussieht, wenn wir nach Hause kommen. Die Botschaft von Weihnachten ist, alles ist bereit. Die Tage, an die wir uns erinnern, am Weihnachtsfest vor über 2000 Jahren des Kaiser Augustus, waren eine Zeit der Konsolidierung des Römischen Reiches. Und ohne dass sie es gemerkt haben, ist dieser Kaiser und sein Statthalter Herodes in Judäa zur Mitte der Weltgeschichte geworden. Obwohl dies damals nur ganz wenige bemerkt haben, ist dort etwas ganz Entscheidendes passiert. Zwei Bibelstellen dazu möchte ich lesen. Galater 4, Vers 4, da steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und in Römer 5, Vers 20 steht, das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Die Sünde war mächtig geworden zu der damaligen Zeit im Judentum und im Heidentum. Und der Ausdruck, die Zeit erfüllt war, von Galater 4, Vers 4 bedeutet, zur Zeit des größten ausgedehnten Weltreichs am Mittelmeer, nämlich dem Römischen Reich, wird Jesus geboren. Die waren mächtig, die Römer. Das ganze Mittelmeer war ein Binnenmeer geworden. In politischer, in sprachlicher, in verkehrstechnischer Beziehung war die Zeit erfüllt. Das Römische Reich hatte dafür gesorgt, dass es eine Sprache gab, ein Riesenverkehrsnetz und geordnete Verhältnisse. Zu keiner Zeit zuvor und auch danach hätte sich mit so großer Schnelligkeit das Wort vom Kreuz ausbreiten können, wie gerade in dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das jemals so betrachtet haben, aber Gott sorgt in der Weltgeschichte dafür, dass alles vorbereitet ist. Immer. Die Weltgeschichte beugt sich dem Willen Gottes. Immer. Und da bin ich bei meinem ersten Punkt oder Unterpunkt. Was auch immer wir heute sehen, wo auch immer wir heute stehen und was wir heute so betrachten und welche Ängste auch immer wir haben mögen. Auch hier ist Gott vorbereitet und die Weltgeschichte beugt sich dem Willen Gottes, ohne dass sie es merkt. Für mich ist das etwas Tröstliches. Zu dem Gewaltigen, was in Galater 4, Vers 4 weltgeschichtlich dargestellt ist, kommt Römer 5, Vers 20 hinzu, wo die Sünde mächtig geworden ist. Mächtig war die Sünde im Judentum aufgebrochen. Die großen Führer Israels, die Sadduzäer, glaubten nicht an die Auferstehung der Toten oder an Engel, auch nicht an einen Messias, obwohl sie alle Leviten, also aus dem Priesterstamm Israels, waren. Die fromme Kaste war ungläubig geworden im Judentum. Das ist übrigens der Grund, warum Jesus später nie mit den Sadduzäern geredet hat. Er hat wohl mit den Pharisäern geredet, die das Gesetz so eng ausgelegt haben, dass sie bei erstickt sind. Mit denen hat er gesprochen, weil die haben an die Auferstehung, an den Messias geglaubt. Die haben eine Erwartung gehabt. Die Sadduzäer, das waren vielfach die Reichen, Wohlhabende, Priestergeschlecht. Mit denen hat er gar nicht gesprochen. Lest mal in eurer Bibel nach. Für mich war das mal spannend festzustellen. Die Sadduzäer waren überzeugt, dass Gott die Menschen noch während ihres Lebens belohnen oder bestrafen würde. Ganz auf das Hier und Jetzt waren sie konzentriert und machten ganz oft mit den Römern gemeinsame Sache. Denn wenn man mit den Römern zu Tisch lag, gab es gutes Essen. Die haben sich keinen Kopf gemacht, ob das Gottes Wille ist oder nicht. Hauptsache, ihnen ging es gut. Und sie hatten Macht. Und mächtig war die Sünde auch im Heidentum aufgebrochen. Der philosophische Freisinn hatte weithin den alten Götterglauben lächerlich gemacht. Ein Mischmasch von alten und neuen Ersatzreligionen hatte sich breit gemacht. Das hatte zur Folge, dass die Kaiser des Römischen Reichs mit ihnen die römische Oberschicht moralisch völlig verdorben waren. Caligula nenne ich mal, Nero nenne ich mal, die haben es getrieben, als wären sie nicht ganz dicht im Kopf. Da war keine Moral, keine Ethik. Und das in einem Reich, wo die am Anfang sehr stolz waren auf ihr Rittertum, auf ihre Gesetze, auf ihre geordnete Moral. Es herrschte Mord und Totschlag, je höher man in den Schichten kam. Was nun dem Menschen, dem Jüdischen und dem Heidnischen, von sich aus unmöglich war, nämlich eine Änderung herbeizuführen, das tat Gott. Und wenn wir heute, da bin ich bei meinem zweiten Punkt, wenn wir heute denken, wie soll das werden? Wir beobachten die ein bisschen älter sind, es wird immer eine Spirale, die geht immer schneller bergab. Das, was sie eigentlich meinten, es müsste bergauf kommen, weil die Menschheit ja angeblich immer klüger, toller, besser wird. Aber in Wirklichkeit geht es eigentlich immer mehr bergab. Und man fragt sich, wer kann es aufhalten? Antwort: Gott wird es aufhalten. Gott wird es verändern. Da liegt meine Hoffnung drauf. Und so tat er das vor über 2000 Jahren. Er sendet den Heiland, und zwar in einer Gestalt, in der Gestalt eines Kindleins in Bethlehem. Und ich möchte jetzt den bekannten Text aus Lukas 2 lesen, von 1 bis 20. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quintus Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seiner Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurde ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über diesem Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Soweit dieser Text. 4 Punkte möchte ich aufgreifen: Hektik und Stress, keine Zeit für Jesus. Das ist die eine Seite oder diese Seite. Gott sendet seine Boten und Gottes Botschaft, wenn es angenommen wird, dort kehrt Freude ein. Das ist die andere Seite. Und da ist dann die Frage, wo wir stehen. Wir lesen von einem großen Durcheinander. Jeder männliche Bewohner des Römischen Reiches musste an den Ort seiner Geburt zurückkehren. Es ging dem Kaiser nicht darum, dass die alle mal ein großes Familientreffen haben sollten, sondern der wollte sie erfassen, um Steuern einzutreiben. Kommt mir so bekannt vor, heute braucht der Staat auch Steuern, also damals auch schon, nichts Neues. Aber das Statistische Bundesamt war noch nicht so weit damals, die mussten alle an ihren Geburtsort. Wir können uns leicht vorstellen, wie viele Menschen unterwegs waren, und da fiel ein Josef und seine Maria überhaupt nicht auf. Wir dürfen uns doch nicht vorstellen, dass die mit einem hellen Schein umgeben in Bethlehem einzogen. Die Situation war so chaotisch, dass selbst für eine schwangere Frau kurz vor der Geburt in ganz Bethlehem keine Herberge zu finden war. Wie sehr erinnert mich das an unsere heutige Zeit? Einkaufszentren, ich weiß nicht, wer von euch dort war, ein Rennen, ein Hetzen, ein nicht nach links und nicht nach rechts schauen, keiner hat Zeit, niemand hat wirklich die Gelegenheit, besinnlich oder nachdenklich zu sein. Das Unwichtige wird wichtig und das Wichtige überhaupt nicht bemerkt. Um was geht es denn? Ich meine, wenn ich die Kinder frage, um was geht's bei Weihnachten, die sind gut geübt, zumindest hier, die erzählen mir, es geht um Jesus und die Geburt Jesu. Ob das aber dann auch wirklich so ist, würde sich beweisen, wenn unter dem Weihnachtsbaum keine Geschenke liegen würde. Aber wie ist das bei uns? Sind wir noch beim Wichtigen? Ist ja blöd, auf andere zu schauen. Besser ist, sich selbst zu betrachten. Und jetzt gehe ich mal an die Eltern, die Kinder hatte ich schon. Sind wir als Eltern, als Großeltern ein Vorbild, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren? Das geht schon los, dass wir nicht Geschenke besorgen, sondern Zeit füreinander haben. Sind nicht so viele Väter da, von daher ist es unfair. Aber wie oft haben wir Zeit für unsere Familie gehabt dieses Jahr? Für unsere Partner, das ist jetzt beidseitig. Für unsere Freunde? Habe ich eine offene Tür oder geht Jesus bei uns auch in den Stall? Keine Zeit für Jesus. Gerade in diese Zeit hinein kommt Jesus, und das kommt er heute auch. Nicht mit Riesengetöse, sondern ganz still und leise. Und so ist es auch heute. Für mich ist ein Bild, wie Gott, wie Jesus kommt, das am Berg Horeb, wo Mose Gott sehen will. Und Gott es ihm den Gefallen tut und ihm sagt, du darfst hinter mir hergehen. Und dann kommt ein Riesengewitter, ein Sturm und Hagel und was auch immer, dunkle Wolken. Und wir lesen, da ist Gott nicht. Und dann ein ganz leises Säuseln des Windes. Und dann verhüllt Mose sein Gesicht, weil Gott in diesem Säuseln des Windes ist. Was sagt mir das? Wenn ich wirklich erleben will, wie Gott redet, wie Gott ist, wie Jesus ist, muss ich bereit sein, zur Stille zu kommen. Ich kenne viele, gerade ältere Leute, so langsam werde ich auch älter, die kommen nach Hause in die Bude und das Erste, was passiert, ist das Radio oder den Fernseher anmachen, weil sie die Stille nicht aushalten. Wie ist denn das bei dir daheim? Wann das letzte Mal auf dem Sofa gesessen, die Bibel auf dem Schoß, gebetet, Herr, ich möchte jetzt Zeit mit dir verbringen, Telefon ausmachen und hören. Viele Irrwege in unserem Leben als Kinder Gottes würden uns nicht passieren, wenn wir das regelmäßig tun würden, und das nennt man stille Zeit. Ich weiß, dass es Menschen gibt, auch Gläubige, die sagen, was will der da reden? Ich habe keine Zeit. Genau, ich habe keine Zeit, und so ist auch ihr Glaubensleben. Vollkommen wirkungslos, null Zeugungskraft und am Ende des Lebens leere Hände. Als Kinder Gottes. Und wenn es ganz schlecht ist, es war ein langweiliges Leben. Kann ich nachvollziehen, wie es mit Jesus langweilig sein kann. Aber es beginnt alles mit dem Stille sein. Mit dem Stille sein. Wir, die wir Jesus kennen, sollten aufpassen und darauf achten, dass wir nicht auch in die Hektik und Stresswirbel dieser Welt eintauchen. Denn er möchte, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir anfangen nachzudenken, dass wir uns auf ihn konzentrieren, damit uns bewusst wird, was wirklich wichtig ist. Und so erinnert mich der Stall von Bethlehem daran, dass nicht die Geschenke, nicht die große Pracht, nicht die Paläste dieser Welt, auch nicht der schön dekorierte Stall in Bethlehem, so schön war der nicht, schon mal erlebt, wie Kuh und Esel Ausscheidungen riechen. Geht mal in den Stall, da kann es nicht so toll gewesen sein, wie es heute dargestellt wird. Das war nicht das Wichtige. Und die Hirten auf dem Feld haben auch nicht den Stall gesucht, sondern sie haben Jesus gesucht, weil Jesus wichtig ist. Er kommt, um zu suchen und wie den Engel gesagt wurde, zu retten, der Retter der Welt. Er kommt, um zu suchen und zu retten. Ich lese Johannes 10, 7 bis 11. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Mit diesem Kommen Jesu, geboren als Mensch, beginnt die Gnadenzeit. Jetzt ist nichts nötig. Außer die Annahme dieses Angebots, dass Jesus der Retter ist. Es ist nicht nötig, irgendetwas anderes zu tun, wie ein Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Retter bist. Nimm mich auf. Und wie viele Menschen fangen genau mit diesem Gedanken an. Und vielleicht meinen sie es auch ernst. Und dann haben sie das Empfinden, ja, jetzt bin ich gerettet und jetzt mache ich, was ich will. Im besten Fall gehen sie in die Irre. Im schlechtesten Fall sind sie nicht echt. Jesu kommen bedeutet Gnadenzeit. Alles ist bereit. Wir erwarten, und das wissen wir aus der Heiligen Schrift, und das machen wir auch mit Weihnachten deutlich, und deswegen lasse ich mir das Weihnachtsfest auch nicht nehmen, auch wenn ich das drumherum wenig mag, wie ihr wisst, dass Jesus sichtbar wiederkommt. Er kommt wieder. Verbunden mit diesem Kommen ist das Ende dieser Gnadenzeit und der Beginn der Gerichtszeit. Auch dann wird eine Zeit erfüllt sein. Wenn ich heute von Weihnachten, Jesus ist geboren, der Retter der Welt, spreche, dann muss ich auch sagen, diese Gnadenzeit hat ein Ende. Mein Bruder, würden Sie jetzt wieder sagen, du machst mir Angst. Nein. Es ist einfach eine Wahrheit. Es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Ich muss keine Angst machen. Angst ist in der Welt genug. Aber es gibt ein zu spät. So wie Weihnachten ein jetzt geht's los ist, der Retter der Welt ist da, gibt es ein, die Gnadenzeit ist vorbei. Alles ist bereit und alles treibt auf einen Höhepunkt zu. Im Guten wie im Schlechten. Heute werden Menschen zum lebendigen Glauben gerufen. Das tut der Herr schon seit 2000 Jahren. Und heute wird seine Gemeinde zubereitet. Da wird einer und noch einer und noch einer hinzugetan, bis die Zahl erfüllt ist. Und damit diese Zahl erfüllt wird, sendet Gott seine Boten. Sicherlich war es sehr still in jener Nacht auf den Feldern, als die Engel zu den Hirten kamen. Engel sind Boten Gottes. In dieser Nacht bei den Hirten wird dies ganz deutlich. Ihre Botschaft ist so einfach, dass es jedes Kind verstehen kann. Euch ist heute ein Retter geboren. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich wiederhole, euch ist heute ein Retter geboren. Da ist nichts Theologisches dabei. Das ist einfach eine Botschaft. Euch ist heute ein Retter geboren. Nicht mehr, nicht weniger. Und keiner kann sich rausreden, ich habe die Botschaft nicht verstanden. Denn die ist so einfach. Die Botschaft der Engel ist auch die Botschaft, die wir immer wieder bezeugen und verkünden dürfen. Jesus Christus, der Retter, der Heiland, ist da. Jesus Christus ist der Retter der Welt. Weil Gott nicht will, dass irgendein Mensch verloren geht, darum sendet er seinen Sohn. Ich weiß nicht, was das kommende Jahr für uns bringt, so im Einzelnen. Eins weiß ich aber sicher. Jesus der Retter, der Heiland, ist für dich und für mich da. Ich muss es nur annehmen. Wir haben jetzt eine traurige Nachricht bekommen, jemand im Haus ist todkrank. Da macht man sich dann schon seine Gedanken. Haben wir genug bezeugt? Viele Jahre lang hat sich die Person immer darüber geärgert, dass wir fromme Lieder gesungen haben bei uns im Hauskreis. Und ab und zu haben wir es dann auch gesagt, kriegt immer diese Lieder und das auch noch zu Weihnachten. Egal, was uns passiert, Jesus, der Retter, ist da und unser Gebet ist, dass einer, Lena oder ich, die Gelegenheit haben, das dieser Person nochmal ganz deutlich zu sagen. Du musst es nur annehmen. Auch bei Leukämie musst du es nur annehmen. Jesus, der Retter, ist da, jederzeit und immer wieder und das gilt für Groß und Klein. Da kann mein Herz ruhig werden und Frieden finden, da brauche ich keine Zukunftsangst zu haben. Für mich jetzt ein großer Schritt, ich gehe jetzt in Ruhestand und jetzt kriege ich Rente. Keiner kann mir sagen, wie viel, selbst die Behörden nicht. Da kann man schon Schiss kriegen, wird es denn reichen oder nicht. Jesus, der Retter, ist da. Spielt gar keine Rolle. Er hat uns bisher versorgt, wird uns auch in Zukunft versorgen. Es gibt jemand, der mich sieht und der mich liebt und der mich an- und aufnimmt, der mich reinigt und heiligt. Es gibt für mich und für dich ein Zuhause, in dem nur Frieden und Freude wohnt. Das ist die Botschaft von Weihnachten von heute. Und so lasst uns Boten seines Friedens werden oder sein. Bote des Friedens kann ich nur sein, wenn ich Frieden im Herzen habe. Hast du Frieden im Herzen? Oder wie geht's dir gerade heute? Wir daheim, als wir noch Kinder waren, haben gesagt, Festtagsstimmung. Kennt ihr das vielleicht? Festtagsstimmung. Also wenn es besonders toll sein sollte, waren alle voneinander so enttäuscht, dass es Zirkus gab. Also ohne Tiere, aber immerhin Zirkus. Schlechte Stimmung. Ich wünsche mir und dir Frieden im Herzen. Dass wir Boten des Friedens sein können, auch bei jeder Festtagsstimmung. Immer dann, wenn Gottes Botschaft angenommen wird, kehrt Freude ein. Ich werde es nie vergessen, wie das war, als mein Leben dem Herrn Jesus gehört hat. Vielleicht erinnert ihr euch da auch noch gerne daran. 2 Zentimeter über dem Boden. Alles, was einem begegnet ist, war auch nicht immer gut von außen betrachtet, aber es ist an einem abgeglitten, wie von einer Lotusblüte. Das Wasser. Weil das Innere voller Freude war. Wenn wir nun diese Botschaft annehmen und dann, wenn wir sie angenommen haben, weitersagen, werden 2 Dinge passieren. Genauso wie die Engel Gott lobten, werden wir in das Lob Gottes einstimmen und der Friede Gottes wird unser Herz heute schon erfüllen. Die Hirten waren einfache Menschen, keinen guten Standing, wie man heute so schön sagt, bei der Stadtbevölkerung hatten. Sie waren nicht viel wert. Doch sie hörten die Botschaft, sie folgten der Botschaft, sie sahen die Verheißung und sie verkündeten die frohe Botschaft des Evangeliums. Das ist exakt das, was einem jeden von uns passiert, wenn wir Jesus wirklich in unser Herzen aufnehmen. So wünsche ich mir für mein Leben und auch für euer Leben immer wieder der Jubelruf, den die Engel in die sichtbare Welt brachten. Euch ist heute ein Retter geboren. Christus, der Herr, ist da. Alles ist bereit. Du und ich, wir dürfen kommen, sehen und nehmen. Und wir dürfen sicher sein, in der Gnadenzeit ist jeder eingeladen.